Sie sind im Sommer dieses Jahres in den sogenannten Ruhestand getreten. Der wird bei Ihnen, wie bei vielen anderen, sicher nicht sehr ruhig verlaufen. Trotzdem ist es sicher jetzt Zeit für eine gewisse Bilanz Ihrer Arbeit, Ihres Dienstes als Pfarrer in der Württembergischen Landeskirche, aber auch als engagierter Mann der pietistischen Bewegung in ganz Deutschland, in Europa und weltweit. Was, wenn Sie so zurückdenken auf ein langes Pfarrersleben, wo würden Sie sagen, sind die Punkte, die Ihnen besonders Freude gemacht haben?
Das Schönste war immer die Gemeindearbeit. Schon in Amerika. Ich durfte ein Jahr Auslandsstudium machen und hatte dann eine Gemeinde in Cleveland. Aber dann als Vikar in Söflingen, Böckingen und Bopfingen und dann als junger Pfarrer am Ulmer Münster und vor allem dann die 14 Jahre als Gemeindepfarrer und Dekan in Schondorf. Heute ist nach wie vor die Gemeindearbeit das Wichtigste, dass der Pfarrer hinter die Glastüren kommt. Ist unvorstellbar, wie viel Sorgen hinter den Glastüren sind und wie viel Vertrauen auch den Vertretern der Kirche geschenkt wird, den Vertreterinnen auch. Gerade die Pfarrerinnen haben ja eine ganz große Bedeutung in unserer Kirche, in der Seelsorge. Aber man kann als Pfarrer in der Gemeinde auch gestalten. Nicht einfach, etwa in Schondorf, der Aufbau eines Besuchsdienstes, in dem Gemeindeglieder geschult werden zum seelsorgerlichen Dienst, also nicht bloß einen Gemeindebrief überbringen, bis hin zum Ausprobieren von neuen Gottesdienstformen, Einüben von Jugendgruppen, dass sie zu diakonischen, sozialen, missionarischen Einsätzen bereit werden. Also die Gemeindearbeit war immer das Allerschönste und davon habe ich auch gezehrt, als ich dann mehr im kirchenleitenden Dienst tätig war.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich entschieden haben, Pfarrer zu werden? Sie kommen ja nicht aus einer Pfarrersfamilie, wie es viele württembergische Theologen lange Zeit kamen. Das hat sich jetzt ja auch im Laufe der Zeit etwas verändert. Aber Sie kamen aus einer sehr christlich engagierten Familie.
Ja, auf der Seite meiner Mutter gab es sehr viele Pfarrer, die mir auch ein Vorbild waren, sicher damit mitgeholfen haben, dass ich gerne Pfarrer geworden wäre, aber ich war furchtbar schüchtern. Das glaubt man heute gar nicht mehr. Ich hatte auch in der Schule Schwierigkeiten, im Stuttgarter Evaluis-Gymnasium. Aber von uns 6 Geschwistern haben 4 Theologie studiert. Und unser Vater war ja im politischen Bereich tätig, im Aufbau des freiheitlichen Staatswesens nach 45.
Er war Ministerialdirektor im Kultusministerium.
Ministerialdirektor im Aufbau des Berufs- und Fachschulwesens und dann in ersten Parlamenten Nordwürttemberg-Nordbaden, im Stuttgarter Gemeinderat. Er hat immer gesagt, müsst ihr denn alle Theologie studieren? Es braucht doch auch ganz normale Menschen, die gerade in dieser freiheitlichen Demokratie bewusst als Christen mitwirken, ganz egal in welcher Partei.
Sie haben ja das Dritte Reich noch ziemlich hautnah erlebt.
Ja, ich war am Ende des Dritten Reichs 14 Jahre alt, aber mein Vater hatte im Jahr 32, also da war ich gerade ein Jahr alt, das habe ich nicht bewusst miterlebt, aber hat einen Artikel geschrieben in einer amerikanischen Zeitschrift, warum ich Adolf Hitler ablehne. Das hat er nie zurückgenommen und deshalb wurde er nie offiziellen Staatsdienst übernommen. Der Gauleiter Mohr hat verfügt, obwohl er schon im Wehrdienst war, mein Vater, dass er im Staatsdienst entlassen wird. Vorher war Gehaltsrückstufung und das haben wir als Kinder sehr erlebt. Unser Lehrer im Jahr 37, 38 beim Anschluss Österreichs hat der Lehrer das Vertrauen der Kinder ausgenutzt, fragt zu Hause, wie gewählt wurde. Und ich habe meinen Vater bedrängt, sagt mir es, und hat er gesagt, ich habe für Niemöller gewählt. Und ich war ganz stolz, am nächsten Morgen das sagen zu können. Das kam natürlich sofort in die Personalakten. Oder
der damals schon im Konzentrationslager saß,
Martin Niemöller. Genau diese widerrechtliche Inhaftierung von Niemöller, der vom Berliner Kammergericht freigesprochen war und auf den Stufen des Gerichts dann inhaftiert war von der Geheimen Staatspolizei. Und damals ist eine Delegation junger Christen ohne Pfarrer nach Berlin gegangen, hat bei den Ministerien protestiert. Mein Vater hat diese Delegation geleitet. Also das waren alles Dinge. Sie haben mich gefragt, warum ich Pfarrer geworden bin. Es war dann so, durch die Mitarbeit in der Johannesgemeinde in Stuttgart, eine sehr aktive Gemeinde, und durch die Vorbilder der Pfarrer dort, hatte ich Lust, Pfarrer zu werden. Und dann ist mir Gott begegnet im Jahr vor dem Abitur, traust du mir eigentlich etwas zu, dass du sowohl die Verantwortung in der Jugendarbeit übernehmen kannst, als auch in der Schule mehr Leistung bringen kannst. Es war eigentlich das erste Mal, dass ich Gott etwas zugetraut habe, und seitdem freue ich mich einfach zu erleben, dass Gott eine Wirklichkeit ist. Ich freue mich, dass ich 40 Jahre lang im Pfarrdienst sein konnte.
Sie haben es angedeutet, Sie waren dann nach Ihrem Studium in den USA. Das war ja sicher für jemand, der aus Deutschland kam, auch aus dieser Nachkriegssituation, ein ganz besonderes Erlebnis.
Das kann man heute gar nicht mehr schildern, nicht? Amerika war für uns die freie Welt, die heile Welt, die friedevolle Welt. Und was ich in Amerika zuerst gelernt habe, unsere Professoren in diesem College, an dem ich war.
Wo war das?
In Springfield, Ohio, ganz im tiefsten Ohio. Und ich habe gesagt, ich möchte da wissenschaftlich arbeiten, ich wollte eine Promotion vorbereiten. Die haben gesagt, nein, du machst wie die amerikanischen Studenten eine Ausbildung, dass du weißt, wie amerikanische Theologen denken. Das amerikanische Kirchenwesen ist. Damit habe ich eigentlich als erstes gelernt, schnell zu lesen. Wir Deutschen sind viel zu umständlich im Lesen. Und dann da einzuhaken, wo es wichtig ist.
Darf ich da mal unterbrechen? Das würde mich ja nur auch interessieren. Wie lesen Sie schnell? Wie geht das?
Man muss höchstens jedes 140. Wort lesen beim Überfliegen der Zeitung morgens und dann da einhaken, was für einen wichtig ist, ob das bei Wirtschaftsmeldungen, politischen Meldungen ist. Also muss beides haben. Das Überfliegen ist ganz gefährlich nachher beim Bibellesen, dass man plötzlich sich ertappt, dass man schon wieder 3 Seiten überblättert hat, weil man auch schon so viel Bibelworte kennt. Aber schnell lesen war wichtig, aber noch viel wichtiger. Die Amerikaner denken lösungsorientiert. Wir Deutschen werden trainiert, auch im Theologiestudium, irgendein Problem, das vor 2000 Jahren war, zu eruieren, wobei wir meinen, wir wüssten heute besser, was Jesus gesagt und gemeint hat, als die Apostel. Es gibt einen ungeheuren Kritizismus, eine Beschäftigung mit der Vergangenheit, eine Problemorientierung. Und Amerikaner denken lösungsorientiert. Was sollte getan werden? Wofür habe ich Kraft und Zeit und Geld? Und was will ich tun? Was packe ich an? Das hat mich bestimmt und mir auch manchmal Not gemacht in der deutschen Kirche, dass wir permanent bis in die Wahlkämpfe zur Zeit hinein problemorientiert denken, anstatt dass wir fragen, was ist heute notwendig, was wollen wir tun?
Als Sie dann wieder nach Württemberg zurückkamen, war das schwierig, diese Erfahrungen und diesen anderen Ansatzweg hier reinzubringen? Oder ging das und gab es Leute, die gesagt haben, ja, jetzt probieren wir so ähnlich hier zu arbeiten?
Es ist fast unmöglich. Ich habe etwa in meiner Vikarszeit angefangen, zweimal zu sagen, jetzt geben Sie doch Ihrem Nachbarn in der Kirchenbank die Hand und sagen Guten Morgen. Ich weiß noch, wie eine Frau da in Ulm Söfling gesagt hat, wenn Sie es nochmal sagen, dann komme ich nicht mehr in die Kirche. In der Kirche ist man ruhig. Aber auch das Amerika, wenn Sie heute bloß den Namen Amerika erwähnen, wir haben ja, wie es früher im Kaiserreich eine englandfeindliche Stimmung gab, gibt es heute in der Kirche und besonders in der Theologenschaft eine amerikafeindliche Stimmung. Sie brauchen bloß den Begriff Amerika erwähnen, dann sind Sie nicht mehr diskussionsfähig. Die ganze Billy Graham-Kampagne oder die Anti-Kampagne ist ja da erfolgt. Man kann doch nicht so. Dabei ist Billy Graham der die ganzen Evangelikalen, ich spreche nicht gern vom Pietismus, ich bin kein Pietist, ich gehe gern in Stunden, aber ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Pietisten sind eigentlich Leute, die ganz zu einer Gemeinschaft gehören, zusätzlich zum Gemeindegottesdienst. Aber die Evangelikalen, die das Wort Gottes ernst nehmen und das umsetzen wollen in politische und soziale Impulse, der Billy Graham hat die nach vorne gebracht unter Benutzung modernster Medientechnik, Ausnutzung auch des Journalismus, der Sprache, Schulung der Sprache, Frage, wo die Menschen heute sind, moderne Seelsorgebewegungen. All das wird heute in unserer Kirche, die eigentlich nach meiner Meinung rückwärts gewandt ist. Die sich als progressiv bezeichnen, sind rückwärtsgewandt. Sie sind eigentlich 250 Jahre zu spät dran. Sie vertreten noch Positionen, die von Lessing und von der Aufklärung vertreten wurden.
Liegt es nicht auch daran, dass sozusagen für uns das amerikanische Kirchensystem, der Freikirchen, es gibt keine Staatskirchen, auch einer Kirche, die sich im Grunde wirklich auf dem Markt behaupten muss, relativ schwer zu verstehen ist. Also uns auch diese riesige Bandbreite gibt. Also Sie haben Billy Graham genannt, den großen, bekannten Evangelisator. Aber es gibt ja die vielen Fernsehevangelisatoren bis hin also so in einen Bereich, der nicht mehr so ganz koscher ist, wo es also mehr dann nicht mehr um Gemeindebildung geht, sondern eigentlich, dass dem entsprechenden Evangelisten Geld überwiesen wird.
Aber Herr Sander, indem Sie das schon erwähnen, wird deutlich, in deutschen Medien ist eine Tendenz, dieses Phänomen der Fernsehevangelisten, Patterson und so weiter, groß herauszustellen. Und die amerikanische Wirklichkeit wird übersehen. Heute ist in amerikanischen Kirchengemeinden die Tendenz viel stärker zur Neighborhood Church, eine kleine, überschaubare Gemeinde wieder, wie wir es früher hatten, vor 30, 40 Jahren, die ausstrahlt in ihre Nachbarschaft hinein. Im Grunde genommen das volkskirchliche Interesse. Die Kirche darf sich nicht abschotten als die Gruppe derer, die besonders fromm und bigott sein will, sondern sie muss mit ihrem Glauben, mit ihrer sozialen Tat, mit ihrer Seelsorge ausstrahlen Nachbarschaft. Also wir wären gut beraten, wir würden mindestens wach verfolgen, was in Amerika geschieht, genauso was in Indonesien, Ostafrika geschieht. Mich hat die weltweite Christenheit ungeheuer bereichert. Gott gibt nicht bloß an einer Stelle. Und wir Deutschen betrachten uns oft als Nabel der Weltgeschichte, als die Kirche der Reformation. Wir müssen sehen, was Gott für Gaben und für Erfahrungen auch anderen Kirchen gegeben hat.
War dieser Aufenthalt, Herr Schäffbruch, in den Vereinigten Staaten für Sie der Punkt, wo Sie gemerkt haben, die Welt ist erheblich größer als Deutschland oder als gar Württemberg, und das dann Sie so nachhaltig beeinflusst hat, dass Sie bis zum heutigen Tage weltweit tätig sind?
Das war sicher der Auslöser auch. Gut, ich bin im humanistischen Gymnasium aufgewachsen, da hat man 9 Jahre Latein und 7 Jahre Griechisch gehabt und sehr wenig Englisch. Dass man fließend Englisch sprechen kann, das hat geholfen. Ich bedauere bis heute, dass ich nicht sehr mager Französisch sprechen kann. Aber es kommt noch ein zweites dazu. Amerika war sicher wichtig, dass ich dann 3 Jahre im Vorzimmer von Bischof Haug, unserem alten Landesbischof, als persönlicher Referent tätig sein konnte, der bewusst mich haben wollte, weil er selber kein Englisch sprach. Und da wurde mir deutlich, wie wichtig die Kontakte zur Weltchristenheit sind. Er hat auch dafür gesorgt, dass ich 61 schon als 30-Jähriger, als jüngster Delegierter zur Weltkirchenkonferenz nach Neu-Delhi kam. Und das hat eigentlich den Blick für die Weltchristenheit und gerade für die missionarisch-evangelistische Weltchristenheit geweitet. Denn damals war der Ökumenische Rat der Kirche noch ganz von der Mission bestimmt.
Heute im Gespräch mit dem ehemaligen evangelischen Prälaten von Ulm, Rolf Schäffbruch. Herr Schäffbruch, Engagement für Mission, das ist ein ganz wichtiges Stichwort in Ihrem beruflichen und persönlichen Leben. Woran liegt es, dass Mission eigentlich in so einem negativen Kontext oft erwähnt wird? Sind das die Medien? Ist das die Kirche, die selber nicht mehr missionieren will? Woran liegt's?
Das hat natürlich eine alte geistesgeschichtliche Tradition. Schon Lessing, der unsere ganze Kultur beeinflusst hat, also vor über 250 Jahren, hat in seinem Nathan ja eigentlich gesagt, missionieren ist Unsinn. Ach, die arme Frau ist eine Närrin, sie meint, sie müsste anderen bekehren, müsste sie bekneten, zum Glauben führen. Lessing hat das sehr nobel gesagt. Aber es geht bloß um die Nächstenliebe. Das ist heute die Tendenz in der Mehrheit der Kirche. In der Verkündigung der Kirche, es kommt auf ein paar moralische Werte an, auf Gutes tun, Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung der Schöpfung. Wie wenn wir das tun könnten. Wer kann's denn? Wir sehen doch schon in Bosnien-Herzegowina, wie schwierig das ist. Und wenn Sie eine Bohrinsel nicht versenken, dann kommt die nächste Frage, was mache ich denn mit dem Ding? Davon schwatzen hat keinen Wert. Die Grundfrage ist durch Jesus gestellt, ist der Mensch gut? Kann er Gutes tun und braucht bloß noch den lieben Gott für die letzten 5% als Segen? Oder ist der Mensch, bin ich von Grund auf böse? Und brauche den Retter Jesus, und das muss ich weiter sagen. Wir waren jetzt in Leipzig bei einer großen Evangelisation pro Christ, in diesem entkirchlichten Leipzig. Und die Riesenmessehalle hat sich gefüllt in dem 40 Jahre lang atheistischen Leipzig mit Menschen, die gefragt haben, wo kann ich den Anschluss kriegen an andere Kräfte? Und das ist die Frage der Mission, ob ich als schwacher, armer, sündiger Mensch, der schon in der Ehe versagt, der in der Erziehung der Kinder versagt, in meinem Beruf, an den Mitmenschen, ob ich nicht neu werden kann, ob Jesus mein Leben verändern kann. Davon bin ich überzeugt und deshalb meine ich, das sollten wir weiter sagen als das Beste, was die Kirche sagen kann.
Aber kommen wir nochmal zu Lessing zurück. Der Ansatz von Lessing ist ja, die Wahrheit gibt es in verschiedenen Religionen. Da waren es die 3 abrahamitischen, also das Judentum, das Christentum und der Islam. Da würden Sie sagen, dem ist nicht so.
Es gibt in der Bibel Grundlinien. Ich habe gerade in meiner persönlichen Bibellese gelesen, es wird ein gemeinsamer Weg sein für die Araber und für die Juden. Sozusagen, es ist für die Assyrer in der Bibel vor dem Gott der Welt spielen alle Menschen eine wichtige Rolle. Aber es ist nun einfach Tatsache, die durch niemanden rückgängig gemacht werden kann, dass Gott diesen Jesus aus dem Grab herausgeholt hat. Kein Goethe, kein Sauerbruch, kein Schiller, nur den einen Jesus. Und hat ihn beglaubigt und hat gesagt, in ihm ist das Heil, wer mit diesem Jesus verbunden ist. Ich kann auf alle Menschen verzichten, so wichtig sie sein mögen, aber auf diesen Jesus nicht und ihr könnt auch nicht. Und ich kann doch nicht auch als begabter Lessing oder was hinter das zurückgehen und plötzlich etwas Neues dekretieren. Das ist die Vermessenheit des modernen, aufgeklärten Menschen, der meint, er wüsste besser, was Wahrheit ist, als Gott selbst.
Aber die Frage ist doch, dass Lessing davon ausgeht und in der Weiterentwicklung auch Leute heute, dass es verschiedene Wahrheiten gibt, die für jeden Menschen in unterschiedlicher Weise zutreffen. Und da würden Sie sagen, nein, es gibt eine Wahrheit.
Ist ja immer die Frage, wenn Sie die Klammer groß genug machen, dann können Sie alles unterbringen. Wenn Sie sagen, schließlich haben wir Menschen alle eine Nase, dann können Sie die Unterschiede, ob groß oder klein oder alt oder jung oder reich oder arm, vergessen. Die Frage ist, wie groß Sie die Klammer nehmen. Und wenn Sie sagen, die große Klammer ist, dass wir Gutes tun, dann müssen Sie natürlich den Islam und müssen Sie den Hinduismus mit hineinnehmen. Die Frage ist, ob der Mensch gut ist, ob er gut sein kann oder ob er den Erlöser braucht. Und deshalb ist ja der Streit um den gekreuzigten Jesus und um das Zeichen des Kreuzes heute so interessant. Das Zeichen des Kreuzes ist das, dass Jesus für euch und für die vielen gestorben ist zur Vergebung der Sünde. Das ist für einen Muslim eine Provokation, denn er kann die Gebote des Korans erfüllen und strengt sich auch an. Die sind uns oft ein Vorbild in anderen Religionen im Ernstnehmen ihres ethisch bestimmten Glaubens. Und das Christentum hat eher die Gefahr, dass man sagt, wenn wir schon alle Sünder sind, na, dann lasst uns weiter sündigen. Das ist die Gefahr des Christentums. Aber wir sollten neu gemacht werden durch Jesus.
Warum fällt es so schwer, diese Botschaft weiterzubringen?
Das fällt doch gar nicht schwer.
Also wenn ich sehe, dass wir in Deutschland doch immer mehr entkirchlicht und auch nicht ohne Religion, aber doch bei weitem nicht mehr ein christliches Land sind, dann denke ich doch, dann hat es doch damit was zu tun, das weiterzubringen.
Also es gibt wohl keine Einrichtung in der Welt, die sich selber so madig macht wie die Kirche. Wir haben so viel Reibungswiderstand in der Kirche. Und sobald sie versuchen, missionarisch zu handeln, kriegen sie sofort Gegenwind, nicht von den Atheisten und nicht von Freidenkern, sondern in der Kirche selber. So kann man es doch nicht machen. Anstatt dass wir uns, wenn wir schon pluralistisch sind, freigeben zu verschiedenen Stilen. Der Kirchentag erreicht Leute und Pro Christ erreicht Leute. Lass uns doch mal da arbeiten. Jeder für sich. Der Apostel Paulus hat mal gesagt, wenn nur Christus verkündigt wird, auf allerlei Weise. Ich halte es nicht für schwer, Menschen zu gewinnen, aber mein Sohn hat etwa im Gymnasium gesagt, ich werde im Religionsunterricht unterrichtet über alle Bedenken über das Christentum, dabei kennen wir alle noch nicht die Bibel. Und ich erlebe es unter Theologen jetzt in 40 Jahren, dass Leute sich anmaßen zu behaupten, sie seien historisch-kritische Theologen und sie könnten alle möglichen Meinungen verbreiten, dabei können sie nicht mal richtig einen griechischen Satz aus dem Neuen Testament lesen, geschweige denn übersetzen.
Herr Schäffbuch, Sie sind ja bekannt geworden, vor allem als Kirchenpolitiker. Würden Sie diesen Begriff akzeptieren als jemand, der versucht, innerhalb der Kirche einer bestimmten Meinung Gehör zu bringen?
Wenn Kirchenpolitik als positiv verstanden wird, es ist ja merkwürdig, dass genau die Kräfte in der Kirche, die vor 30 Jahren gesagt haben, mehr Demokratie in der Kirche, heute den Begriff Kirchenpolitiker und Kirchenpolitiker als etwas Negatives sehen. Politik heißt Gestaltung, verantwortlicher Umgang mit der Macht, die einem der Wähler anvertraut. Mich hat einst mein ehemaliger Chef Martin Haug gelehrt, wie wichtig Verantwortung für die Kirche ist. Und er hat mich auch ermutigt, hineinzugehen in die Kirche. Er hat mir im Jahr 68, ich bin jetzt beim Umzug auf den Brief gestoßen, geschrieben, das Schiff der Kirche gehört ins Meer der Gesellschaft, aber das Wasser der Gesellschaft gehört nicht in die Kirche. Wir haben schon viel zu viel Wasser in der Kirche. Helfen Sie mit, dass das Wasser wieder hinausgepumpt wird. Das habe ich allerdings mal als meinen Auftrag, als das Ziel des verantwortlichen Handelns in der Kirche angesehen, in Synoden der EKD, in der Württembergischen Synode, in Ausschüssen, auch als Prälat in den letzten 6 Jahren.
Wenn Sie den Begriff vom Wasser der Gesellschaft, das schon das Schiff der Kirche schwer macht, weiterführen würden, wo würden Sie sagen, welches Wasser haben Sie rausgekippt oder versucht rauszukippen?
Ich habe nach langen Jahren gemerkt, man kann gar nichts herauskippen. Durch die 68er Revolution, die unsere Kirche mehr beeinflusst hat, als wir es wahrhaben wollen, ist ja ein Geist in unsere Kirche hineingekommen, der uns das Leben und Wirken schwierig gemacht hat. Ich war damals im Jugendwerk von Württemberg verantwortlich, wurde bei jeder Freizeit abgestimmt, ob man überhaupt noch ein Tischgebet machen darf, von wegen Bibelarbeit. Seitdem ist alles, was Jesus, Bibel, Gesangbuch, Kirchgang betrifft, fragwürdig. Und es gibt natürlich, missionarisch in Anführungszeichen, eine Tendenz bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, die sagen, die Leute wollen es nicht mehr so super fromm wie Gott haben, lasst uns doch so Kirche vertreten, dass die es annehmen können. Also ein bisschen über Ethos sprechen, Gerechtigkeit und wir wollen Gutes tun. Und jetzt haben wir die Gegenströmung, dass uns permanent quittiert ist. Der Pluralismus in der Kirche ist bloß ein anderes Wort für Ratlosigkeit, ist eine Worthülse dafür, dass die Kirche nichts mehr will. Das, was in der Zeitung steht, wird auf den Kanzeln vertreten, da brauche ich nicht mehr in die Kirche gehen. Und mein Anliegen war nicht, das zu bekämpfen. Wir haben das im Gespräch mit dem Ökumenischen Rat unter Geschwistern getan, ob wirklich die Kirche noch richtig ausgerichtet ist. Sondern wir haben positive Impulse gesetzt. Wir haben nicht den Kirchentag mehr bekämpft, sondern eigene Gemeindetage gemacht. Wir haben nicht Arbeit und Besinnung kritisiert, sondern wir haben eine eigene Predigthilfe für Pastoren herausgegeben, Zuversicht und Stärke, eine eigene Lektorenpredigtreihe, eine eigene Erklärungsbibel, ein System von Abendbibelschulreihen, das Tübinger Albrecht-Bengel-Haus. Ohne einen Pfennig Kirchensteuergeld, nur getragen von Opfern und Spenden, damit in unsere Kirche wieder gesundmachende Kräfte hineinkommen.
Nochmal zurück zu den 68er. War denn die 68er Zeit nicht auch eine Chance für die Kirche, dass nämlich von überkommenen Sätzen erstmal Abschied genommen worden ist und Menschen wieder darauf zurückgeführt worden, was glauben sie selber und wo ist ihre Verantwortung? Also ich denke gerade an Ihren Freund Ulrich Parzani, von dem ich das mehrfach gehört habe, dass für ihn auch die 68er Zeit auch eine Chance war, ganz neu an Leute ranzukommen.
Wer verantwortlich für Jesus als Mitarbeiter Jesu wirken will, wird jede Konstellation, wie sie ergibt, als Chance benutzen. Denn bei der Verkündigung des Evangeliums, zum Beispiel seelsorgerlich, muss ich ja zuerst fragen, wo stehen die Menschen, was treibt sie um? Und da sind auch die 68er Jahre keine Ausnahme. Die Frage ist, ob die, die das Evangelium weitergeben wollten, nicht so viel Wasser in die Suppe geleert haben, dass im Grunde genommen eine sehr magere Wassersuppe am Schluss herauskam. Also es geht nicht um den Menschen, dass da ein Aufbruch war in unserer Gesellschaft, ist klar. Aber ich habe doch so und so viel Pfarrerinnen und Pfarrer erlebt, die seitdem wahnsinnig verunsichert sind. Treue Leute, die treu arbeiten. Aber es hat mir mal einer geschrieben, ich betrachte einen Text so lang, ich arbeite in einem Text so lang und bringe all die Fragen ein des Atheismus und nehme sie ernst. Bis ich zur Predigt komme, meine ich, ich hätte noch was zwischen den Fingern und wenn ich auf der Kanzel stehe, merke ich, ich habe überhaupt nichts mehr. Und Sie müssen mal die Not sehen. Wenn ich jetzt Seelsorger von 500 Pfarrerinnen und Pfarrern war, die im Grunde genommen leer gebrannt sind, da darf die Kirche nicht schweigen. Mein letztes Anliegen in der Kirchenleitung war, es dem Kollegium des Oberkirchenrats wichtig zu machen, wir müssen etwas ganz Neues tun für die geistliche Erneuerung des Pfarrerstandes und der Mitarbeiter, damit die nicht kaputt gehen. Und wenn die wirklich den Menschen, den leergebrannten Menschen von heute, wer Verantwortung trägt in einem Industriebetrieb, wer Verantwortung trägt in der Gesellschaft, angefangen von Scharping und Kohl, die so angeschossen werden, die brauchen geistliche Stärkung von jemand, der nicht sagt vielleicht und eventuell und man könnte doch, sondern die müssen gewiss wissen, indem ihre eigene Unsicherheit überwunden wurde durch Gott, was sie dem anderen seelsorgerlich zusprechen können.
Wie wollen Sie diese Erneuerung des Pfarrstandes bewirken? Was kann man da, ich meine, bewirken kann man es wahrscheinlich als Kirche nicht, aber man kann Hilfen dazu geben.
Wir haben ja sehr viel Gruppierungen. Da gibt es die Pfarrgebetsbruderschaft, wir haben von der Ludwig-Hofacker-Vereinigung, der ich Vorsitzender bin, eine Plattform aller missionarischen, diakonischen Verbände hier in Württemberg, einiges versucht. Aber jetzt nehmen wir mal an, ein Pfarrer, der seit den 1860er Jahren auf den Wogen der sogenannten modernen Theologie, die ja uralt ist, geschwommen ist, der kann ja nicht plötzlich sich zu solch einer Gruppierung halten. Es müsste unter den Pfarrern selbst, ich habe Mut gemacht, dass Pfarrer sagen, zwei Dinge etwa, Lebenswortgruppen. Einmal in der Woche treffen wir uns Dienstagmittag zum Essen. Jeder bringt ein Väterzitat oder Mütterzitat mit, der Hildegard von Bingen oder des Anselm von Canterbury. Und dann wählt man aus, was wichtig ist, das lernen wir auswendig und jeder bringt zunächst mal ein neues mit. Zweites Mittel wäre Wüstentage, dass man bewusst alle 14 Tage einen Tag in die Stille geht. Zu Lesungen von alter christlicher Literatur, dass wir überhaupt zur Kenntnis nehmen, was schon im christlichen Glauben an Potenz da war. Zur Bibellese, zum ruhigen Bibellesen. Nicht zum kritischen Aussprechen, sondern zum Weitergeben dessen, was uns wichtig ist, und zum Gebet. Und das dürfen nicht Leute machen, die schon in gewissen Frömmigkeitsstilen beheimatet sind, sondern stoßen sie die, die eigentlich suchen, ab. Solche Impulse wollte ich geben. Ich meine, da wäre einiges zu machen in der Christenheit.
Aber ist nicht, sagen wir mal, eine Hinwendung zur Liturgie schon festzustellen? Also Sie waren in Ulm, da gibt es diesen Osternachtsgottesdienst, der also das letzte Mal von, ich weiß nicht, 400-500 Leuten besucht worden ist. Den hat es früher gar nicht gegeben. Und das ist im Grunde Liturgie und es ist eine Form der Frömmigkeit, die nicht mehr unbedingt intellektuell ist, sondern stärker aus der Tiefe kommt.
Sicher, und das müssen wir ernst nehmen und wir freuen uns. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass der Mensch normalerweise nicht mehr so weitermachen kann, wie er es bisher gewohnt war, in der Fremde von Gott. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass das nicht eine unverbindliche, stimmungsgeladene Religiosität ist. Ich sage immer bei Kircheneinweihungen oder Festivitäten, jemand, der nicht wagt, ein Bibelzitat zu sagen, sage ich, grüße dich mit einem irischen Segensspruch. Und dann kommt irgend so ein komischer Spruch, Gott sei oben und sei unten und hinten und vorne und so weiter. Warum sagen Sie nicht ein Bibelwort? Jesus spricht gestern und heute dasselbe und auch in Ewigkeit, ich bin euch nahe. Ist ein schaumgebremste Religiosität, die am eigentlichen zielsicher immer vorbeigeht. Und was wir jetzt machen müssten, ist etwa, was der Kardinal von Mailand praktiziert, mit Tausenden von Jugendlichen, das wird inzwischen vom Fernsehen übertragen, mit der Bibel beten lernen. Wir müssten wieder für die Menschen, die gerne wirklich mit Gott reden wollen, aufgrund biblischer Texte anfangen. Psalm 139, wo soll ich hinfliehen von dir? Bettete ich mir in der Hölle, so bist du auch da. Oder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, er erquicket meine Seele. Wir müssen das wieder lernen und nachsprechen.
Herr Schäffo, das Thema Kirche und Politik haben wir schon mal angesprochen. Da haben Sie von Seelsorge, gerade für ausgebrannte Politiker, aber auch Leute aus der Wirtschaft und wahrscheinlich auch aus Gewerkschaften gesprochen. Sie sind ja jemand, der auf der einen Seite plädiert für eine politische Wachsamkeit der Kirche, aber andererseits davor warnt, dass die Kirche sich selber zu einer politischen Partei macht.
Wir kommen natürlich aus den Erfahrungen des Dritten Reichs her. Da hatten wir einen totalitären Staat und es war gar nicht anders möglich, als wie die Propheten Israels prophetisch von außen her in die Politik hineinzurufen, nein. Wir haben es viel zu wenig getan als Kirche. Ich war damals zu jung, aber Niemöller kam aus dem Konzentrationslager Dachau und hat gesagt, ich hätte noch in meiner Einzelhaft hinausbrüllen sollen durch das Kerkerfenster auf den Appellplatz, hier geschieht Unrecht. Wir haben es zu wenig getan. Aber wir haben doch jetzt eine freiheitliche Demokratie. Und der Souverän ist nicht mehr ein Adolf Hitler oder der König Wilhelm II., sondern das Volk. Das heißt, die Kirche, die Denkschriften verfasst, tut vielleicht was ganz Nettes. Aber viel wichtiger ist, was die katholische Kirche macht, dass sie junge Menschen, Frauen und Männer entsendet in das politische Geschäft. So haben wir nach 45 angefangen. Da gab es einen Hermann Ehlers und gab bis hin zu Erich Schneider und Rudolf Decker hier in der Landespolitik Leute, Helmut Schmidt und all die verantwortlichen Leute, die aus der evangelischen Jugendarbeit kamen. Und wenn Sie heute fragen, wer ist denn eigentlich noch als evangelisch, bewusst evangelischer Christ in der Politik, dann ist das weithin Fehlanzeige. Wir müssen in allen demokratischen Parteien Christen haben, auch als das Gewissen der einzelnen Parteien. Und christliche Gemeinde müsste junge, begabte Leute, ich bin froh, dass ein paar Leute auf Bibelschulen zur Theologie gingen aus der Schondorfer Gemeinde, aber ich bin auch froh, dass ein paar junge Leute in die politische Verantwortung gingen. Hier müsste der Auftrag sein und sie begleiten, für sie beten, sich wieder berichten zu lassen, wie es euch geht. Es ist ganz falsch, von außen her in einer freiheitlichen Demokratie sich als Lobby für irgendjemanden zu verstehen, von außen her, man muss mitwirken.
Gibt es nicht doch Punkte, wo Kirche Lobby sein muss? Also ich meine, ich sag mal so das Zitat Stimme der Stummen, das ist natürlich ein bisschen hochgegriffen, aber gibt es nicht auch wirklich Gruppen, die sonst keine andere Lobby haben?
Sobald sie in die Verantwortung hineingehen, ich habe das schon gemerkt, ich bin hier im Stuttgarter Jugendparlament gewesen, die Amerikaner haben uns so Training machen lassen für die Demokratie, auch in der Kirchenpolitik steht am Schluss ein Kompromiss. Am Anfang, und da berichten immer die Medien, sah Streit in der Synode, natürlich hat in einer Gruppierung mit unterschiedlichen Ansichten, gibt es, auch holzschnittartig dargestellt, verschiedene Interessen. Aber in der Demokratie muss man auf 51 zählen können, sonst hat es keinen Wert. Es muss am Schluss eine Abstimmung herauskommen, in der eine Mehrheit ist. Und das heißt, ich muss auch manche Federn lassen, ich muss zu einem Kompromiss kommen. und der Fehler der Denkschriften und der Stimmen der evangelischen Kirche von außen ist, dass sie Idealvorstellungen einbringt, die dann in der Wirklichkeit nicht standhalten. Ging jetzt in diesen Tagen die Sache mit den Sudanesen durch die Presse. Das ist natürlich die Frage, ob, und plötzlich stellt sich raus, das sind gar keine politischen Flüchtlinge, aber die Kirche ist auf die Barrikaden gegangen. Im Einzelfall wird selbst ein Innenminister Kanter nicht abstreiten, dass das menschliche Probleme hat. Aber die Hauptprobleme, ich war jetzt im Gespräch mit Polizisten und Polizeidirektoren, liegen doch bei der Polizei, die diese Leute abholen müssen. Wer begleitet seelsorgerlich die Polizisten, die den Auftrag haben, abzuschieben, weil ein ordentliches Verfahren abgeschlossen ist? Und dann bellen die Kirchenleute dazwischen, sie sollen doch nicht Kirchenasyl machen, sondern mal ein Pfarrhausasyl, sollen doch in ihr eigenes Pfarrhaus die Leute aufnehmen. Aber es geht immer so wenig an die eigene Haut, sondern wird sehr steril von außen her gesprochen. Das ist jetzt auch pauschal gesagt. Aber ich wäre dafür, dass die Kirche sich mehr detailliert in die Probleme hineingibt, dort, wo die Brötchen gebacken werden. Und da wird's schwierig.
Ja, aber ist es nicht gerade Aufgabe der Kirche, an Werte zu erinnern, an Grundüberzeugungen in einer Zeit, wo natürlich immer im Einzelnen Kompromiss gesucht werden kann und im Einzelnen eine Bürokratie damit beschäftigt ist, muss nicht die Kirche sozusagen ein gewisses Korrektiv sein, ohne sich damit jetzt moralisch auf den Sockel zu stellen?
Da kommen Sie rein praktisch an Schwierigkeiten. Der Politiker wird sagen, wie viele Divisionen hat denn die württembergische Kirche? Die wissen doch auch, wie viele Leute am Sonntagmorgen im Gottesdienst ist. Wer steht denn hinter der Kirche? Die katholische Kirche hat viel mehr Gewicht, weil die Politiker wissen, hinter der katholischen Kirche steht Macht. Das sind Menschen. Zum Zweiten wird der Politiker fragen, ja, Entschuldigung, mit euren Werten. Ihr seid jetzt dafür, keine Todesstrafe, ihr seid dafür gegen den Krieg in Bosnien. Wie ist denn mit Paragraph 218? Da ist plötzlich in der evangelischen Kirche alles umstritten. Man darf also, da geht das Leben der Mutter vor und mein Bauch gehört mir. Die decken doch auf, sobald wir kritisch an sie herangehen, was auch bei uns an fast schizophrenen Aussagen in der eigenen Kirche da ist. Politiker sind dann knallhart. Und die Kirche soll den Kopf nicht zu hoch hinausstrecken und meinen, sie hätte ideale Werte zu verteidigen. Nein, wir haben nicht Werte zu verteidigen. Wir haben an Gottes Gebot zu erinnern. Es ist ein Segen, wenn man unter Gottes Gebot steht. Und wir haben Gottes Gebot nicht aufzudröseln und plötzlich, wenn der Bußtag kommt, daran zu erinnern, dass der Feiertag geheiligt wird. Sondern wir haben den Sonntag ernst zu nehmen, auch in unseren Gemeindehäusern. Und dann nicht plötzlich Basare am Sonntag zu machen und plötzlich großes Kuchen essen und Feste feiern zur Finanzierung des Gemeindehauses, so wir sollen mal die Gebote Gottes ernst nehmen und sagen, dass was uns Menschen nicht eingeht, aber was jeder weiß, dass wir alle im Grund unseres Wesens krank sind und dass Jesus uns helfen will, dass wir heil werden. Er ist der Heiland, der Menschen heil machen will. Und wir haben nicht Werte zu vertreten, sondern Jesus Christus. Die Kirche hat nur eine Zukunft, wenn sie wieder bewusst Christusbewegung ist.
Ich möchte mal zurück zu dem Thema, in der Politik muss man Kompromisse schließen und Sie sagen, und es ist wichtig, dass Christen dabei sind.
In der Politik,
in allen möglichst, in allen Parteien. Sind Sie mit dieser Position nicht auch in gewisser Weise bei Ihren eigenen Freunden aus dem evangelikalen, pietistischen Lager umstritten? Weil es da ja auch Leute gibt, die sagen, diese Welt geht eh unter, es lohnt sich gar nicht mehr für sie sich zu engagieren, sondern man muss sich zurückziehen, man muss selber das Rechte tun, aber lasst euch nicht auf die politischen Zusammenhänge ein. Die Welt ist eh dem Untergang geweiht.
Also, das halte ich erst einfach für eine Karikatur. Das mag es durchaus einzelne Stimmen geben, aber ich wohne jetzt in Korntal. Da haben sie im letzten Jahrhundert, als sie Korntal gründeten, damit gerechnet, dass noch zu ihren Lebzeiten Jesus wiederkommt und die alte Welt vergeht. Und sie haben erst recht. Politische Verantwortung wahrgenommen. Es ging ein Impuls aus nach Württemberg. Ich habe es im Remstal gemerkt, wo meine Vorvorgänger geschrieben haben, es sind Leute da, die wieder in den kommunalen, würden wir heute sagen, politischen Gremien Verantwortung übernehmen, die Suppenküchen aufgebaut haben, Rettungsanstalten, Taubstummenanstalten, Behindertenanstalten. Hoffmann, der selber ein Politiker war, Landespolitiker,
der Gründer von Korntal.
Der Gründer von Korntal hat gesagt, lasst uns so arbeiten und wirken, wie wenn morgen Jesus käme, und lasst uns so beten, arbeiten und wirken, wie wenn er noch 1000 Jahre nicht käme. Daraus ist ja das Wort gekommen, das man Luther zuschreibt, ich will mein Apfelbäumchen pflanzen, auch wenn Jesus morgen wieder käme oder die Welt unterginge. Also das war die Einstellung der Pietisten. Natürlich gibt's immer extreme Leute. Es gibt verbohrte, verhagelte, enge Pietisten, wie es bigotte, vernagelte Hausmeister gibt und Kirchenmusiker und Oberstudiendirektoren. Das ist eine menschliche Eigenschaft. Aber im Normalfall hat der Pietismus um die Verantwortung der Welt gewusst. Das sehen Sie an den vielen, vielen diakonischen sozialen Einrichtungen, was allein jetzt durch die therapeutische Seelsorge eine riesen Seelsorgebewegung in unserem Land entstanden ist, mit ehrenamtlichen Seelsorgemitarbeitern. Das ist politische Verantwortung der Pietisten.
Herr Schäffbuch, wir kommen zum Schluss unseres Gespräches. Sie sind, ich habe es am Anfang gesagt, im Ruhestand, aber wer Sie kennt, weiß, dass Sie eigentlich nicht ein ruhiger Mensch sind, sondern einer, der im Schwäbischen sagt man immer, was schaffen muss und immer beweglich ist. Das heißt, was haben Sie sich denn für Ihren Ruhestand vorgenommen?
Also ein lieber Freund hat mir geschrieben, du musst wissen, die nächste Station, die du todsicher erreichen wirst, ist dein Sterben. Bereite dich auf den Tod vor. Ich möchte das bewusst tun. Ich gehe oft über die beiden Friedhöfe in Korntal und stelle mir vor, was bleibt eigentlich als Bilanz des Lebens? Da erschrickt man selber und ist angewiesen auf den Erlöser Jesus. Und ich bin froh, dass noch manche Aufgaben geblieben sind, dass man nicht ganz untätig ist. Und ganz stark möchte ich mich einsetzen für die Aufgabe von Pro Christ. Wir arbeiten auf 97 zu, wo ein paar hundert Übertragungsorte dann auf den Zentralort Nürnberg ausgerichtet sind. Es geht darum, um Schulung, Sprachfähigmachung, Willigmachung von Laien zum Gespräch über den Glauben. Gar nicht die Zentralveranstaltung so wichtig. Da bin ich Vorsitzender und möchte einiges tun. Und ein geheimes Vorbild ist immer mein alter Chef Martin Haug, der als in Ruhestand ging, noch 20 Jahre lang Bibelwochen gehalten hat. Heraus aus der Kirchenpolitik und bloß noch das Wort Gottes lieb und wert machen. Denn ich bin überzeugt, die Bibel ist nicht bloß das größte Buch der Weltliteratur, sondern wird sie auch aktuell erweisen wie kein Buch zuvor.